Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen, eine neue Folge von Draußen mit Klausen zum Thema Kolonialismus, koloniale Erbstücke. Das ist ein großes Thema in der Politik, bei vielen Museen, aber auch bei uns zu Hause steht da irgendwas rum, was diesen Zusammenhang hat, diese Geschichte. Die Kulturjournalistin Nicola Kuhn hat darüber ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, Der chinesische Paravent, wie der Kolonialismus in deutsche Wohnzimmer kam. Sie arbeitet beim Tagesspiegel, da besuche ich sie gerade. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
Sehr gerne, willkommen.
Sie haben ein Buch geschrieben über Kolonialismus als Familiengeschichte. Ich kenne das natürlich mit dem anderen Fokus Nationalsozialismus. Also das ist ja in Deutschland eine lange Tradition, dass man die eigene Familiengeschichte anguckt. Kolonialismus als Familiengeschichte gibt es noch nicht so viel. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Erzählen Sie mal die Geschichte dazu.
Es gibt sozusagen zwei Geschichten. Die eine Geschichte ist ganz früh angesiedelt bei mir in der Kindheit, dass ein chinesischer Paravent von meinem Urgroßvater im Esszimmer stand und meine Mutter uns Geschwistern immer erzählt hat, das ist ein Geschenk des Kaisers von China an meinen Großvater. Und das hat natürlich stark beeindruckt. Also dieser Paravent sieht prächtig aus mit einem Drachen darauf. Und
wie groß ist der?
Der ist so, der überragte mich damals. Der ist so 1,35 hoch und 1,65 breit.
Also und so ein Raumteiler eigentlich.
Ein Raumteiler. Also eigentlich so ein Möbelstück, wie man das früher hatte, um einen kleinen Separé zu schaffen oder etwas dahinter zu verstecken. Nicht sehr groß, aber schon eine Art Möbelstück, was dekorativ ist. Und die andere Geschichte oder der andere Strang ist, dass in dem ersten Corona-Winter der Ressortleiter Kultur im Tagesspiegel den Vorschlag gemacht hatte, wir sollten eine Kolumnenreihe starten, und zwar mit Objekten, die wir zu Hause haben und die uns inspirieren könnten, die Gedanken auf Reisen zu schicken. Das spricht, man konnte ja nicht verreisen, also die Fantasie los und weg. Und dann dachte ich, das ist eine gute Gelegenheit, mich mal mit diesem Paravent und auch dieser Geschichte, die meine Mutter immer angerissen hat, zu beschäftigen, und habe dann bei meinem Onkel in Hamburg angerufen und gefragt, was er denn über meinen Urgroßvater weiß und ob er mir weiterhelfen kann. Und
denn
dann ging es los.
Denn Sie hatten ja nur diesen Paravent als ein schönes Stück Seidenmöbel. Hier auf Ihrem Buchcover kann man ihn sehen und im Buch auch. Es sieht traumhaft aus. Und wenn man dann die Geschichte hört, Kaiser von China. Ich habe von meinem Großvater mütterlicherseits so Manschettenknöpfe geerbt, wo ich immer gehört habe, das habe ihm der japanische Kaiser geschenkt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich kann mich hineinfühlen in sozusagen diese kindliche Fantasie, die sie hatten. Das hatte ich auch. Mhm. Und zugleich habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung, wo diese Manschettenknöpfe herkommen. Oder beziehungsweise sie wussten ja auch nicht mehr. Und wie sind sie dann vorgegangen mit ihrer Recherche? Das ist ja gar nicht so einfach.
Ja, also ich habe natürlich diesen Onkel gelöchert, der auch einige Dokumente hatte, die er mir dann gegeben hat, als ich ihn das nächste Mal in Hamburg besucht habe. Und als Kunstredakteurin vom Tagesspiegel habe ich natürlich schon vorher auch viel Kontakt gehabt mit Museumsleuten und Forschern und auch Aktivisten und konnte da nochmal anknüpfen und fragen, ich habe hier ein eigenes Stück und das ist ein bisschen die Vorgeschichte, ob Sie mal sich das Bild anschauen könnten. Und was so ein bisschen kurios war, ich habe natürlich Drache und so weiter gegoogelt und blub, tauchte sofort auf, dass also ein Drache mit 5 Krallen an der Klaue ein Privileg des Kaisers war und seiner höchsten Hofbeamten. Also insofern, irgendwas ist an dieser Geschichte wohl dran gewesen. Aber
ein ganz normales Ding, das man irgendwo auf dem Markt gekauft hat.
Das weiß man eben nicht. Also die komplizierte Geschichte ist natürlich die, dass ich erfahren habe, dass mein Urgroßvater die deutschen Truppen im Boxerkrieg verproviantiert hat. Und nach dem Boxerkrieg fand eine unglaubliche Plünderei statt und wirklich große Gewalttaten der alliierten Kräfte, die also den Boxeraufstand niedergeschlagen haben. Und es kann durchaus sein, dass es ein Vorhang war, der in einem kaiserlichen Tempel oder in einem Palast war, der dann geraubt oder geplündert wurde. Aber es kann eben auch sein, dass dieses Stück oder dieses Textil verkauft wurde. Also man weiß es nicht. Ob es ein Geschenk ist, ist genauso unklar, es gibt keine Dokumente darüber. Aber auch das kann sein. Also in Zhengtao, dem heutigen Qingdao, wo mein Urgroßvater seine erste Filiale zur Versorgung der Truppen hatte, dort sind tatsächlich 1911 Familienmitglieder des Kaisers hingegangen, um sich zu retten nach der Revolution. Und vielleicht hat da jemand was mitgenommen und ist dann meinem Urgroßvater angeboten. Das ist durchaus möglich.
Aber die Sie haben ja als Familie kein Archiv. Mhm. Und die Firma Ihres Urgroßvaters wird wahrscheinlich nicht mehr existieren, sonst hätte man noch mal ein Film. Das kenne ich so bei einigen Hamburger Kaufleuten, wo die Firmen eine lange Geschichte haben. Einige von denen lassen die Archive durchsuchen oder erforschen. Das ist bei Ihnen aber auch nicht der Fall, nicht?
Nein, also ich habe tatsächlich ein paar Unternehmensberichte oder Jahresberichte gefunden, wo man auch sehr stolz darauf verweist, also wie gut die Lage ist, auch gerade in Kriegszeiten und dass das alles noch gut geht, aber kein echtes Firmenarchiv. Die Firma wurde 1962 aufgelöst und da ist eigentlich nicht mehr viel vorhanden. Also ich bin auch ins Bundesarchiv hier in Berlin gegangen und habe da ein paar Sachen gefunden. Also man hat immer viel geklagt sozusagen und da kann man da und dort was herausziehen. Und mein Urgroßvater ist auch noch mal in einer Doktorarbeit jetzt ein bisschen behandelt worden. Also insofern, es geht weiter in die Tiefe, aber ich musste viel zusammenknüpfen. Und das ist so ein bisschen auch die Idee dieses Buches, einerseits die Familiengeschichte, aber andererseits auch die große Geschichte zu erzählen. Also wie die Kolonien entstanden sind, was da los war, wer die Player waren und auch wie es aufgehört hat.
Darauf kommen wir gleich noch, aber ich würde gerne noch einmal bei Ihrer Familie bzw. Ihrem Urgroßvater Karl Bödecker bleiben. Erstens, was wussten Sie vorher von ihm und was für ein Bild haben Sie jetzt gewonnen? Oder hatten Sie vorher gar kein Bild von ihm?
Doch, ich hatte schon ein Bild von ihm. Also es gibt ganz zauberhafte Bilder von meiner Mutter als kleines Mädchen bei ihrem Großvater an der Hand am Strand. Also, und es ist also schon eine beeindruckende Erscheinung. Also schlohweißes Haar und ein ganz langer Bart bis zur Brust. Also insofern, das war auch eine Figur auch in der Familie, weil er tatsächlich einen Wohlstand dieser Familie beschert hat. Also er hat für seine Frau und seine 6 Kinder eine Villa kaufen können an der Außenalster. Und es gibt herrliche Möbel, die dort waren, Gemälde, die dann auch weitervererbt wurden an die einzelnen Kinder und dann wieder weiter. Also insofern, da gab es mal eine große Zeit für die Familie, die aber dann auch endete, als der Erste Weltkrieg zu Ende war und erst recht sozusagen mit dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist natürlich auch ein bisschen was, was ich mitgenommen habe von meiner Mutter, also einer Hamburgerin, die im Rheinland lebend sich immer nach Hamburg zurückgesehnt hat, wo ihre Familie jemand mal gewesen ist.
Das verbindet uns, weil ich auch aus Hamburg komme und ich habe auch einen Urgroßvater, der aber eine Gegenfigur zu ihrem Urgroßvater gewesen ist. Mein Urgroßvater mütterlicherseits Ernst Dose, von dem habe ich mal so eine kleine Lebenserinnerung in die Hand gekriegt, die er geschrieben hat auf den Marshallinseln.
Ah, okay.
Anfang des 20. Jahrhunderts, aber er war vollkommen erfolglos und er hat als Hamburger Kaufmann mehrfach gescheitert. Also er war dezidiert nicht so erfolgreich wie der Ihre. Und das war für ihn so die letzte Chance, wie so eine Art Glücksritter, so muss man das ja hier auch vorstellen, da jetzt es zu reißen und den Wohlstand endlich der Familie zu bringen, den er immer nicht hingekriegt hat. Also fand ich auch ganz interessant, so die Geschichte Ihres Urgroßvaters in dem Sinne eine Erfolgsgeschichte, aber es gab auch Misserfolgsgeschichte, dafür steht dieser Strang meiner Familiengeschichte. Das fand ich ganz interessant, weil es eben sozusagen ja auch viele gab, die einfach total gescheitert sind bei diesem Glücksrittertum, was es ja irgendwie auch war.
Ganz viel sogar. Also das habe ich auch erfahren, dass es einfach die große Chance war für möglicherweise auch Verlierer im Kaiserreich, nochmal neu anzufangen, also auch eine Karriere zu machen. Sie waren auf einmal in herausgehobener Position in den Kolonien. Sie durften bestimmen. Ein kleiner Soldat war auf einmal Anführer einer Expedition. Ein Missionar hatte wirklich eine gewisse Macht auch und konnte bestimmen, wer in die Schule kommt und so weiter. Also insofern, Deshalb ist nach dem Ende der Kolonien natürlich auch große Sehnsucht da gewesen und der Wunsch, das zu revidieren, also wieder zurückzukehren. Aber daran war natürlich nicht zu denken.
Und wenn Sie jetzt so das Wirken Ihres Urgroßvaters versuchen, nicht zu beurteilen, das ist ja vielleicht auch ein bisschen zu streng, aber doch irgendwie einzuordnen. Und Kolonialismus kann ganz viel sein, nicht? Also ist es einfach Globalisierung und wirtschaftliche Expansion, ist es Ausbeutung, ist es Komplizenschaft an echtem Unrecht, Menschenrechtsverletzungen? Haben Sie da jetzt so ein klareres Bild oder haben Sie eher eine Reihe von Fragen an die Geschichte Ihres Urgroßvaters?
Also ich habe ganz viele Fragen, das ist ganz klar, weil ich einfach nicht genau weiß, was hat er da getrieben. Ich habe nur mitbekommen, dass er eben immer weiter seine Filialen ausgebreitet hat, sozusagen entlang der Eisenbahnlinien, die in China gebaut wurden. Und er ist dann ja auch noch nach Afrika gegangen, um ebenfalls zu verproviantieren, die deutschen Truppen im Aufstand der Herero und Nama und dessen Niederschlagung, was er genau gemacht hat und was für ein Typ er war, das weiß ich leider nicht. Also er muss ich denke mal, dass er auch ein gewisses Charisma hatte und weil er eben so voranging. Aber ich kann nicht sagen, was er wirklich, also wie er sich verhalten hat gegenüber den einzelnen Menschen. Also meine Mutter ist überzeugt, sie war eben auch der Lieblingsenkelin und mein Urgroßvater starb, da war sie noch Kind. Der kann nichts Böses gemacht haben. Der war katholisch. Also insofern, das ist natürlich eine Perspektive, die ich nicht habe. Ich würde gerne wissen, was konkret hat er dort gemacht? Also das weiß ich nicht.
Ja, ich kenne das so ein bisschen, weil ich die Geschichte meiner beiden Großväter im Nationalsozialismus versucht habe zu recherchieren. Und so ein paar Sachen habe ich rausgekriegt. Aber also Eckdaten kann ich jetzt beschreiben. Aber ich habe wirklich kein richtiges Gefühl dafür, wie ich das genau einzuordnen habe. Bleibt dann vieles offen, aber das muss ja vielleicht auch nicht schlimm sein, weil wir ja nicht die Richterinnen und Richter unserer Vorfahren sind, aber doch die Aufgabe haben, uns damit zu beschäftigen. Und das alleine die Beschäftigung löst ja viel aus. Bei Ihnen zum Beispiel, dass es am Ende so ein Buch herausgekommen ist, wo Sie jetzt aber einerseits die Geschichte von dem chinesischen Paravent und der eigenen Familie beschreiben, aber es gibt ja noch 12 weitere Geschichten und Objekte. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Wie haben Sie die zusammengesammelt?
Das war ganz spannend. Also ich dachte tatsächlich, das wird ganz einfach. Ich bemühe nochmal meine Kontakte in den Museen und wen ich so kenne. Und so funktionierte das erstmal gar nicht, weil es tatsächlich so ist, dass wenn sich Privatleute an die Museen wenden, weil sie ja etwas geerbt haben oder abgeben möchten aus dem Nachlass, da sind die Museen heutzutage gar nicht mehr so interessiert daran. Sie dürfen nämlich nicht mehr Objekte annehmen, deren Herkunft nicht eindeutig ist und die womöglich aus einem Unrechtsverhältnis kommt. Und insofern ist dann der Kontakt abgebrochen. Aber ich bin hartnäckig geblieben und wurde auch immer weitergereicht und habe auf diese Art und Weise zum Glück dann doch die verschiedenen Gesprächspartner gefunden und habe eigentlich fast alle bewegen können, mit mir ins Gespräch zu kommen. Und habe dann mit den Nachfahren jeweils ein Objekt aus dem Nachlass ausgesucht, um sozusagen in die Geschichte ihres Urgroßvaters oder Urgroßonkels einzusteigen. Aber es war nicht so leicht. Also jetzt melden sich mehr, die vielleicht auch ein bisschen angesteckt worden sind, nachzugucken. Mal schauen, was dabei rauskommt.
Ja, also es gibt natürlich schon inzwischen auch in Deutschland eine breite Tradition und ganz viele Ansprechpartner, wo man sich melden kann oder wo man sich Hilfe holen kann, wenn es darum geht, die eigene Familiengeschichte in der NS-Zeit zu verstehen. Oder aber auch, wir sind hier beim Tagesspiegel gegenüber, ist das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Also wer in der Familie eine Vertreibungs- und Fluchtgeschichte hat, kann sich informieren. Kolonialismus nochmal nicht. Das kommt vielleicht erst, jetzt mit diesem Familienfokus durch Ihr Buch ausgelöst. Zwei Dinge würde ich gerne zurückfragen. Das eine ist, Sie haben einen schönen Kniff gewählt. Kniff ist jetzt ein bisschen salopp, also eine schöne Idee. Nämlich es wirklich an einzelnen Objekten zu erzählen. Da knüpfen Sie an die tolle Methode von Neil McGregor an. Und dann haben Sie einfach faszinierende Objekte, ich habe immer auch geschrieben, einige davon, Kriegerschild aus Ostafrika, ausgestopfter Papagei, Silbergeschirr aus Kiachau, Trommel aus Papua-Neuguinea, Kriegerschild aus Tansania und so weiter. Also 12 tolle Objekte, hätte vielleicht auch noch andere geben können, nach dieser Methode von Neil McGregor, die Weltgeschichte in 100 Objekten. Dazu noch eine Rückfrage und da komme ich nochmal auf das Familienthema zurück. Ich kann das total nachvollziehen und es macht auch Spaß beim Lesen. Und sofort entsteht ja ein Bild. Zum anderen geht es mir aber auch manchmal so, gerade bei ethnologischen Museen, dass dieser Bann der Objekte, die was Faszinierendes haben, auch ein Problem ist. Also ich merke, wie ich sofort in den Bann gerate und dann aber auch selber spüre, ah, das ist aber auch irgendwie komisch. Wie sind Sie mit diesen Objekten umgegangen, also in der Auswahl, aber auch in der Gestaltung? Und haben Sie auch diese Faszination von diesen Objekten so erlebt?
Auf jeden Fall. Also tatsächlich haben auch einige meiner Gesprächspartner mir ihr Objekt mitgegeben, sozusagen als Inspiration beim Schreiben. Und dem kann man sich tatsächlich nicht so leicht entziehen. Also da ist zum Beispiel diese Silberkanne aus diesem Silbergeschirr aus Qingdao und das sieht schon toll aus. Also es ist ganz bestimmt etwas Gekauftes in dem Fall, weil das eigens für die westlichen Besucher hergestellt wurde. Also westliche Form mit asiatischem Dekor. Oder auch die Trommel aus Papua-Neuguinea, die der Zahlmeister der SMS Emden mitgebracht hat. Das hat eine Schönheit und auch eine Ausstrahlung. Aber man denkt natürlich sofort jetzt, so was ist die Geschichte dahinter? Also was ist damit passiert? Wie waren die Umstände? Wurde es gekauft? Wurde es richtig bezahlt? War das vielleicht auch eine Überfallsituation, in der diese Trommel einfach mitgenommen wurde? Also diese ambivalenten Gefühle haben mich tatsächlich die ganze Zeit begleitet und die hege ich nach wie vor, auch insbesondere, wenn ich den Paravent bei mir zu Hause sehe. Ich habe ihn noch aufgestellt, also ich habe ihn nicht weggetan und würde ihn auch nicht verkaufen wollen natürlich, aber sollte sich jemand melden und sagen, hier gehört er hin, also es ist ein geteilter Paravent, es ist nur ein Drachen drauf zu sehen von ursprünglich zwei, dann würde ich sogar darüber nachdenken, ihn zurückzugeben. Aber mir hat jemand einen Rat gegeben, wie man vielleicht mit so einem Objekt umgehen kann und das finde ich ganz schön und beherzige das auch ein bisschen, dass man sich das Objekt vielleicht mit Jahresringen vorstellen muss. Sprich, es gibt einen Jahresring, die erste Geschichte vielleicht, wie es hergestellt wurde, also in einer Werkstatt oder wo auch immer. Und der zweite Jahresring ist vielleicht an die Benutzung als Stuhl, wenn es ein Hocker ist oder eine kultische Beschäftigung damit. Und der dritte Jahresring, wenn man so will, ist möglicherweise die Raubsituation oder Erwerbungssituation. Und der nächste Jahresring ist vielleicht der Geschichte in meiner eigenen Familie. Und insofern hat man vielleicht eine Chance, ein bisschen auf Abstand zu gehen dazu und diese Dinge hintereinander sich anzugucken und jedes auch für sich stehen zu lassen.
Sie waren ja jetzt in dem Buch einmal sich selbst Forschungsgegenstand und bei den anderen Elben haben Sie geforscht. Ging es den anderen Familien oder Gesprächspartnern ähnlich? Oder haben Sie da eine deutliche Varianz wahrgenommen von Menschen, wie Sie mit diesem Erbstück ihrem jeweiligen Erbstück umgehen?
Das ist in der Tat sehr unterschiedlich und das fand ich auch ganz spannend. Das konnte ich vorher nicht wissen, aber tatsächlich ist die ganze Bandbreite der Haltungen abgebildet. Also angefangen mit den Nachfahren Hermann von Wissmanns, die ein Afrika-Museum bei sich auf Gut Wissmann in
Das ist eine ganz schön schräge Geschichte.
Ja, das muss ich sagen. Das war auch echt spooky, als ich da war. Also es ist sehr unheimlich.
Ist in Österreich ein Schloss?
Nein, ein Gutshaus.
Ein Gutshaus, ja. Also Gutshaus.
Und
da ist so ein Museum eingerichtet.
Ja, genau. Also da hat der Urgroßvater seine Objekte vom Elefantenfuß bis zum ausgestopften Reptil, Orden, Säbel, was auch immer ausgestellt. In der Halle, also es ist ein sehr prächtiges Gutshaus auch, in der Eingangshalle. Und nachdem die Urenkelin mit ihrem Mann aus Deutschland, wo sie 10 Jahre berufstätig waren, zurückgekehrt sind, haben sie sich überlegt, das ist jetzt eine Gelegenheit, daraus ein halb öffentliches Museum zu machen. Also eher ein privates Museum, muss man sagen. Und haben das nochmal mit Vitrinen ausgestattet, aber eben ohne das wirklich nochmal kritisch zu hinterfragen. Das war schon auch ein bisschen schwer, sich das anzuschauen und auch im Gespräch miteinander zu sein, weil man auch die Nähe natürlich erlebt, wenn man im Gespräch miteinander ist. Und das ist eine Ambivalenz, die eben auch die ganze Zeit mitgeschwungen hat. Und das andere Ende der Bandbreite, die ich da kennengelernt habe, war eine junge Frau, eine Mitzwanzigerin, die ihr Erbe, das sie noch nicht besitzt sozusagen, die Großmutter lebt noch, nicht antreten will. Das ist eine Nachfahrin, die aus der Familie Wörmann, also quasi aus der Familie Wörmann, einer Reedereifamilie kommt und die hat sich so erschrocken über das, was sie nach und nach erfahren hat, dass sie sagt, das möchte ich nicht um mich haben, wenn es denn einmal so weit ist. Und sich überlegt, was sie denn damit machen kann, um es vielleicht auch einer öffentlichen Auseinandersetzung mit kolonialem Erbe zur Verfügung zu stellen.
Die hat auch diese Ausstellung dann gemacht, nicht?
Genau, die hat Kulturwissenschaft in Hildesheim studiert und war also wirklich so angefressen von der Geschichte, dass sie das Thema ihrer Familienforschung zur Magisterarbeit gemacht hat und das war mit einer Ausstellung verbunden, weil sie Kulturwissenschaft studiert hat und ja, da hat die Familie durchaus positiv drauf reagiert. Also der Onkel, der es gesehen hat, hat am Ende gesagt, ja, es wäre ganz schön, wenn wir diese Ausstellung auch in Hamburg haben könnten.
Genau, ein paar Würmanns kenne ich auch aus Hamburg. Das ist interessant, wie lange ich das selber nicht verknüpft habe. Also einer ist ein guter Bekannter. Das ist mir erst aufgegangen, als ich dann mal in Namibia in Swakopmund war und überall der riesig groß der Name Würmann steht. Dann plötzlich schaut man sich ja auch die eigene Stadtgeschichte, Hamburg und Bremen natürlich besonders, aber auch andere Orte nochmal anders an und stellt fest, ups, das ist ja jetzt nicht Kolonialismus, England, Frankreich, Spanien, Portugal gewesen, sondern das ist eben doch sehr nah bei uns. Mhm. Eine Frage, die mich interessiert, ist, ob Sie noch so einen internationalen Vergleich kennen. Also das eine ist, kann ich vielleicht kurz erzählen, also einerseits haben wir eine Reihe von Schweizer Hörerinnen und Hörern hier in unserem Podcast, ein Land, das keinen Kolonialismus betrieben hat, nichtsdestotrotz über Bankgeschäfte und so natürlich auch darin verwickelt gewesen ist. Das andere ist, dass meine Schwiegermutter Portugiesin ist und deshalb haben wir auch eine schöne große indische Kiste da bei uns rumstehen, wunderbar verziert und der Vater war Kolonialbeamter. Das ist eindeutig kolonialer Kontext, wie diese Kiste dann aber genau gekauft, geschenkt oder sonst wie wurde, keine Ahnung. Haben, und da weiß ich nur, dass es in Portugal gerade erst anfängt mit der Auseinandersetzung, obwohl es ja eine der ältesten und längsten Kolonialmächte überhaupt gewesen ist. Haben Sie zufälligerweise bei Ihren Recherchen mal wahrgenommen, ob es auch solche Kolonialfamiliengeschichtserforschungen in anderen Ländern gibt oder nicht?
Ich habe zuletzt eine Ausstellung gesehen im Riedberg-Museum in Zürich, die sich genau damit beschäftigt haben. Also die haben ihre Sammlungsgeschichte aufgearbeitet und im Zuge dessen haben sie Menschen befragt, wie sie denn das erlebt haben, die zum Beispiel auch selber in den Ländern waren und etwas mitgebracht haben. Also insofern, das ist ein ähnlicher Ansatz. Also da wurden auch Objekte, die zu Hause waren, nochmal hervorgeholt und die Geschichte, wie die Erwerbung war, nachrekonstruiert. Also insofern hatte ich den Eindruck, zumindest im Riedberg-Museum in Zürich macht man das oder ermuntert dazu und ich mache dort auch
tolles
eine
Museum.
Lesung. Sehr schönes Museum, ja. Genau, die haben mir dort auch tatsächlich ein bisschen helfen können und ich freue mich, dort auch eine Lesung zu machen. Ansonsten weiß ich, dass es in den Niederlanden schon sehr viel weiter ist, dass dort man sich sehr intensiv auch mit der kolonialen Geschichte beschäftigt. In Großbritannien ist es nicht so sehr. Also das, das ist schwierig. Da sind die Museen auch nicht gewillt, mal etwas zurückzugeben. Das ist ein bisschen schade. Frankreich, ja, da hat Macron ja einen großen Anstoß gegeben. Und ich denke, dass dort die Familien auch in die Auseinandersetzung gehen. Und Benedikt Savoy, die ja eine große Forscherin ist und in Berlin hier an der TU sitzt, aber auch in Frankreich viel arbeitet, denke ich, hat da auch einige Impulse hingegeben. Und Belgien.
Ja, wenn ich da dann noch kurz reingrätschen darf, bei Frankreich frage ich mich aber wirklich nur aus der Ferne und ohne größere Sachkenntnis, ob der große Aufbruch von Präsident Macron nicht, wie es bei ihm üblich ist, ein verbaler gewesen ist, aus dem nicht viel gefolgt ist. Und ich finde ja gerade interessant, oder vielleicht müsste man das nochmal dafür, deshalb finde ich Ihr Buch so interessant, weil es ja diese politischen großen Klärungen eigentlich nur richtig funktionieren können, wenn es eben auch auf der Mikroebene der jeweils eigenen Familiengeschichte irgendwie eine Beschäftigung damit gibt. Eigentlich müsste das ja korrespondieren. Es gibt natürlich eine reichhaltige literarische Auseinandersetzung von Joseph Conrad bis heute. Aber ich finde eben diese Frage nochmal interessant, bei sich selber zu bohren und nicht nur sozusagen irgendwelche Museumsbestände zu skandalisieren.
Ja, also das kann ich tatsächlich nicht sagen für Frankreich, ob es da Ansätze gibt. Aber ich weiß, dass es in der Forschung Interesse daran gibt. Also dass man auch gemerkt hat, das ist eine bestimmte Ressource, Familienerinnerung. Und da müsste man eigentlich nachhaken. Also deshalb sind zum Beispiel in Afrika oder bei ehemaligen kolonialen Mitarbeitern die Fotoalben so interessant. Also da nochmal nachzugucken und die familiären Narrative auch sich nochmal erzählen zu lassen. Und da kommt tatsächlich raus, dass es relativ ungebrochen erzählt wird, auch in Italien. Und man eigentlich nochmal nachhaken müsste. Also die Forschung hat jetzt auch entdeckt, dass sie da eigentlich Material findet.
Ich habe Sie vorhin unterbrochen, setzten Sie gerade an, über Belgien zu sprechen. Ist ja nochmal ein besonders krasser Sonderfall, weil Belgisch-Kongo als Privatbesitz des Königs eben besonders schrecklich gewesen ist.
Also in Belgien gibt es tatsächlich die Schwierigkeit der Erinnerung. In einem Kolloquium des Max-Planck-Instituts in Halle sind da auch Beispiele vorgetragen worden von Familienerinnerung. Das ist nicht sehr weit her, das muss man tatsächlich sagen. Also da ist noch viel zu tun.
Haben Sie denn für sich selber, das ist ja auch erstmal nur so ein Schlagwort Kolonialismus, was heißt das eigentlich, da ein klares Bild bekommen? Denn das kann ja alles Mögliche sein. Es ist einfach, erstmal ist es eine Form von Globalisierung gewesen. Es war Eroberung, es war technologische, logistische, wirtschaftliche Fortschrittlichkeit, die sich da vollzogen hat. Es hatte auch touristische Elemente. Es gab auch Kulturaustausch, Cultural Appropriation, darauf gehen Sie auch ein mit einem Bild von Max Pechstein, aber natürlich auch Gewaltexzess, Eroberung, Menschenrechtsverletzung und auch das ganze Thema Mission. Das sind ja ganz schön unterschiedliche Aspekte, die Sie in diesem Buch, das ja kein Fachbuch ist, sondern es erzählend entfaltet, was mir geholfen hat, mich da zu orientieren, aber es haben Sie da für sich irgendwie eine klarere Haltung gewonnen oder ist es nur so, dass Sie jetzt merken, das ist einfach jetzt ein riesiges Thema, das dran ist und das diskutiert werden muss?
Also für mich hat es natürlich an Komplexität gewonnen und auch dadurch, dass ich die Perspektive der individuellen Akteure versucht habe zu verstehen. Mir ist da deutlich geworden, dass das eben auch ein Glücksrittertum war, was dort gelebt wurde, dass es Gier war, dass es Machtbesessenheit war, dass es Handelslust war und auch Opportunismus. Und das ist eigentlich eine spannende Sache, wenn man merkt, dass politische Konstellationen auch zu einem solchen Egoismus führen, der unfassbar ist. Also insofern hat sich mir der Kolonialismus einerseits natürlich als wirtschaftliches, politisches, militärisches Phänomen aufgeblättert, aber eben auch als etwas, wo Menschen mitgenommen haben, was sie mitnehmen konnten und sich eigentlich über die Folgen sehr wenig Gedanken gemacht haben. Und das hat mich auch ganz schön erschüttert, das muss ich sagen.
Ja, ein bisschen eben auch, das gilt vielleicht auch noch mit dazu, auch sozusagen sexualisiert. Also jetzt gerade in der Exotisierung von eben Frauen aus dem sogenannten globalen Süden und den Übergriffen, die es da ja auch ganz massiv gegeben hat, ist es ja auch sexuelle Ausbeutung gewesen. Also so körperlich ist es dann ja auch geworden.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ein Fotoalbum, was Doug Henriksen, der von seiner Familie erzählt, was ihm übergeben wurde. Also das ist eine Händlerfamilie gewesen, die auch heute noch in Teilen in Swakopmund lebt. Und dieses Album ist wirklich schrecklich. Also er ist auch selber immer wieder verstört, wenn er es aufblättert, weil es einerseits entkräftete, ausgemergelte Arbeitskräfte zeigt und oder auch Plätze, wo Filialen waren, die eben prächtig aussehen vielleicht, aber eben auch nackte Frauen. Und das ist ganz eindeutig, also üppige nackte Frauen, die als sexuellen Lustgewinn bedeuteten. Also insofern ist es für ihn ein Zeugnis der Liederlichkeit, wie er das nennt.
Ja, das war gut beschrieben. Das Thema Mission hat mich natürlich auch interessiert. Das kommt bei Ihnen ja auch vor. Am kommenden Dienstag besuche ich mal das Archiv hier des Berliner Missionswerks. Die haben so ein kleines Museum, das machen sie neu. Weil sie natürlich auch, damals haben Missionare was mitgebracht und auch nicht so dokumentiert, wie man das gerne hätte, dass man weiß, wie ist es eigentlich hierher gekommen, geschenkt, gekauft, geraubt oder was auch immer. Und da wollte ich mir mal einen Einblick verschaffen, weil ich so ein bisschen in diese Missionsgeschichte hineintaste und auch feststelle, wie auch da komplex die Sache ist. Also einerseits natürlich auch Überwältigung und wir haben die Botschaft und gehen in die Welt, aber es gibt ja auch das Phänomen von Europamüdigkeit. Man lässt das alte, kaputte Europa zurück und macht mit den sozusagen unberührten Wilden, in Anführungszeichen, baut man das Reich Gottes neu auf. Es gab auch so eine Motivation, Buße zu tun für das Unrecht der Weißen, für die Sklaverei. Also auch da würde ich gerne mal wissen, wie Sie darauf reagieren, weil es auch da ganz widerstrebende Impulse gibt, die ich nicht so leicht auf einen Begriff kriege.
Ja, also ich habe einen katholischen Ordensmann quasi kennengelernt und versucht zu beschreiben, was er da getrieben hat. Er gehörte zum Orden der Oblaten und er ist eben als kleiner Junge schon quasi auf die Spur geschickt worden, indem er von seiner thüringischen Heimat an die holländische Grenze in die Schule geschickt wurde. Und für diese Jungs war das quasi vorgesehen, dass sie Theologie studieren und dann eben in die Mission gehen, weil es dem Orden auch genutzt hat, sich in dem Kaiserreich wieder zu etablieren. Und das war auch sehr befremdlich. Also was haben die dort gemacht? Die sind, um eben ihre Staatskonformität zu beweisen, sind sie als Militärseelsorger angestellt gewesen und sind in den Krieg mitgezogen und haben beim Aufstand der Herero und Nama ja alles mitgemacht. Also haben wahrscheinlich die Waffen gesegnet, haben Beerdigungen gemacht, haben letzte Sakramente gegeben, aber vor allen Dingen haben die sich diese ganzen Grausamkeiten mit angeschaut, nämlich die Vertreibung der Herero in die Omaheke-Wüste, wo Tausende verdurstet sind. Und das hat dieser Ordensmann in der Postille dieses seiner Kongregation auch berichtet. Also ohne Scheu war das eine Leistung offensichtlich und ein Abenteuer, das er da berichtet hat in die Heimat. Und ich weiß auch nicht, wie ich das einschätzen soll. Also es ist obszön auch auf eine Art und Weise.
Ja, ich hatte mich damit ein bisschen beschäftigt, weil eine tolle Museumsleiterin, Katja Lemke aus Hannover, das dortige Landesmuseum, die hat als Archäologin das erste deutsche KZ-Konzentrationslager sozusagen erforscht. Mhm. Und das war auf der Haifischinsel in Namibia. Mhm. Und da beschreibt sie sehr präzise, bei allem dem, was man nicht mehr genau rauskriegt, eben, dass diese Missionare einerseits irgendwie helfen und Gutes tun wollten und andererseits dieses aber ihre humanitäre Arbeit immer innerhalb des Rahmens von kolonialer Gewalt betrieben haben. Also nicht einfach sozusagen neben und mit den deutschen Truppen gearbeitet haben. Sie waren auch die ersten, die von diesen skandalösen Ereignissen nach Deutschland berichtet haben. Das ist auch eine Funktion. Mhm. Und zugleich alles, wo sie helfen und sonst was retten wollten, geschah aber im in diesem Zusammenhang, in diesem System. Also haben erstmal dann zum Beispiel die letzten Überlebenden versucht zusammenzusammeln, in so Lagern, Auffanglagern kann man vielleicht sagen, und wieder aufzupäppeln. Und dann sind die aber von da vom Militär abtransportiert worden. Und da hat es diesen sozusagen radikalen Protest, also diesen Grundsatzprotest eben nicht gegeben. Protest schon, aber so etwas nicht. Und das finde ich eben, das ist, finde ich, echt verstörend und auch interessant, aber dann im Einzelnen auch, oder ich habe dann eher den Puls, nochmal genauer zu gucken, wo läuft sowas bei uns heute eigentlich selber oder wo bin ich selber in solchen systemischen Befangenheiten, obwohl ich eigentlich was anderes will.
Mhm. Ja, also das ist tatsächlich erschütternd. Also die bewegten sich einfach in dem System. Sie waren Teil des Systems. Also auf eine Art und Weise waren sie ja auch Vorbereiter dieses Systems, indem sie als Missionare als Erste da waren und die Wege bereitet haben. Ja, also man müsste sich wirklich selber befragen, wo passieren diese Dinge heute in anderen Dimensionen. Also die Enkelin von Max Pechstein, die sich ein bisschen dagegen wehrt, dass ihr Großvater quasi jetzt so negativ oder zumindest in diesem Zusammenhang mit kolonialer Verstrickung gesehen wird, die sagt auch, also warum, heute passiert das doch genauso. Die Touristen reisen in diese Länder, fotografieren und schauen nicht dahinter, wie ist das hier mit Kinderarbeit, woher kommen die Objekte, die man hier billig erwerben kann und als Souvenir mit nach Hause nehmen kann. So viel anders sei das eigentlich auch nicht.
Genau, also wenn man das jetzt nicht so nach unten nivelliert, die Erwartung, sondern eher die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte, die ja einerseits weit weg ist und andererseits eben nicht weit weg ist, auch nutzt, um sich selber zu befragen, dann finde ich das sinnvoll. Aber was folgt denn jetzt nun daraus? Also Sie haben jetzt diese 12 Objekte erforscht, die Familien auch. Ja, und nu zurückgeben können Sie sich ja erstmal nicht, also als Privatperson sowieso nicht. Wohin auch? Was machen Sie damit? Die Museen offenkundig, haben Sie gesagt, wollen es nicht haben. Vielleicht noch eins, verkaufen ist auch nicht so leicht. Meine Frau arbeitet in einem Hamburger Auktionshaus, da kommen immer diese Nachlässe. Und das ist ganz interessant, die beobachten seit vielen Jahren, dass alles, was als Asiatiker oder aus China kommt, ist inzwischen auf dem Rückweg. Wird von, also die machen das online, also für weltweite Auktion. Das wird von chinesischen Händlern alles zurückgekauft. Geht alles zurück ins Land, ganz interessant. Und Dinge aus Afrika werden eigentlich nicht mehr gekauft. Interessant. Also so war das Ihre Beobachtung. Der Markt ist kaputt.
Ja. Vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, warum viele Nachfahren dann doch es gerne im Museum lassen möchten, weil sie eben die Hoffnung haben, dass dort eine Art Wertschätzung noch weiter stattfindet. Aber ja, wie geht das weiter? Wohin führt das jetzt, dass man sich mit dieser Geschichte oder mit der Herkunft eines Objekts beschäftigt? Also mein Anliegen ist eigentlich tatsächlich, dass man sich ehrlich macht, dass man eben nicht diese alten Familiennarrative noch weitererzählt vom Urgroßvater oder Urgroßonkel, der ein Abenteurer, erfolgreicher Kaufmann, großartiger Gouverneur war, sondern dass man genauer hinschaut, woher kommen wir? Und dann sagt uns das vielleicht auch ein bisschen, wohin gehen wir. Denn die Verhältnisse, in denen wir heute leben, sind ganz eindeutig auch durch diese koloniale Vergangenheit geprägt. Also sei es jetzt im Verhältnis zu den Menschen, die von dort kommen, sei es in ökonomischer Hinsicht, sei es in ökologischer Hinsicht. Also insofern muss man sich darüber auch im Klaren sein, dass wir alle in dieser Geschichte eine Rolle gespielt haben, die heute noch weitergeht.
Letzte Frage, das Buch ist ja jetzt so seit 2 Monaten ungefähr auf dem Markt, ungefähr.
Seit Mitte März,
ja. Seit, noch nicht mal, also seit einem Monat. Sie haben aber schon auch Lesungen hinter sich. Erzählen Sie doch mal von den ersten Erfahrungen. Das ist ja eigentlich was ganz Tolles, man schreibt da sowas und dann geht sie in die Öffentlichkeit. Wie waren denn so die ersten Reaktionen auf Ihre Lesungen, auf Ihr Buch?
Das war ganz interessant. Also ganz offensichtlich besteht da ein großer Redebedarf. Also es kam viel Publikum und insbesondere hier im Humboldt-Forum war es rappelvoll. Und es sind eigentlich immer gespannende Gespräche. Also auch ein bisschen Unglauben, was da gewesen ist. Also vielen ist gar nicht klar, dass Deutschland zum Beispiel in China eine Kolonie oder zumindest ein Schutzgebiet hatte oder wie die Ausweitung auch in dem pazifischen Raum war. Und dann gibt es auch viele, die sagen, ja, also ich habe da auch zu Hause etwas und wüsste gerne, was ich machen soll. Also auch praktische Fragen, wo ich dann meistens gar nicht so sehr weiterhelfen kann, sondern auch ein bisschen das als Frage zurückgebe an die Gesprächsführenden, also die Moderatoren. Das sind meistens Leute aus dem Museum, also Kuratoren, und die sagen, wir können nichts machen, wir können nichts annehmen, wir haben auch nicht Zeit, uns darum zu kümmern. Man müsste eigentlich eine offizielle Stelle einrichten. Also im Grunde ein Auftrag, der an die Bundesregierung oder an das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste oder an die Stiftung der Länder geht, sich da was einfallen zu lassen, weil es eigentlich auch ein Auftrag ist, den sich die Bundesregierung gegeben hat mit ihrem Koalitionsvertrag. Also insofern eine nächste Baustelle.
Vielen herzlichen Dank. Ich, liebe Nicola Kuhn, nochmal der Titel des wirklich lesenswerten Buches, Der chinesische Paravong, wie der Kolonialismus in deutsche Wohnzimmer kam. Ich wünsche viele weitere tolle Gespräche bei Ihren nächsten Lesungen.
Vielen Dank.